Liebes Publikum, herzlich willkommen zur Audioeinführung unseres dritten Sinfoniekonzerts, das wir unter dem Motto Musik und Natur wiederum mit einer Ouvertüre eröffnen. Antonín Dvořák arbeitete von März 1891 bis Januar 1892 im unmittelbaren Vorfeld zu seinen großen sinfonischen Dichtungen an einem Zyklus von drei Konzertouvertüren, die als Opus 91 den Titel Natur, Leben, Liebe erhalten sollten. Seine Idee war, alle möglichen Facetten der Natur und des Lebens zu erforschen und deren Wirkung auf die Seele des Menschen darzustellen, um dann mit dem Drama einer tiefen Liebe zu schließen, die durch ungerechtfertigte Eifersucht ihr Ende findet. Nach Vollendung des Zyklus suchte Dvořák einige Zeit nach geeigneten Titeln, allein das Autograph des ersten Stücks enthält vier Varianten. Schließlich entschied sich Dvořák zu In der Natur, Karneval und Othello. Ihre Uraufführung erlebten die Konzertouvertüren unter der musikalischen Leitung des Komponisten am 28. April 1892 im Prager Rudolfinum. Doch schon bei ihrer Drucklegung im darauffolgenden Jahr war der Gesamttitel verschwunden und die Ouvertüren erschienen als drei ganz vollkommen selbstständige Werke. Dvořák verstand sich Zeit seines Lebens nicht nur als ein Verfechter der tschechischen Musik, wodurch musikalische, literarische und historische Bezüge in seinen Werken omnipräsent sind, er bewunderte auch die unberührte Schönheit der böhmischen Natur und war ein leidenschaftlicher Spaziergänger, der es mochte, Vögel zu belauschen und sich an der Idylle des Waldes zu berauschen. Und selbst in den Werken, in denen nicht ein Titel explizit darauf hinweist, ist seine Liebe zu der Natur allgegenwärtig. Seine Konzertouvertüre In der Natur legte Dvořák zwar kein außermusikalisches Programm zugrunde, aber allein schon die Tonart F-Dur, die stilisierten Vogelrufe und auch eine vom Englischhorn vorgetragene Hirtenmusik entführen in die heitere Idylle einer Pastorale. Nach den anfänglich murmelnden, tiefen Streichern erklingt eine Art Mottothema, das Dvořák, um die zyklische Idee zu verstärken, auch in die anderen beiden Konzertouvertüren an prominenter Stelle eingewoben hat. Um die Idee der Natur weiterzuentwickeln, klingt zudem als zweites Thema das alte böhmische Kirchenlied »Fröhlich lasst uns singen, Gott den Vater preisen« an, das Dvořáks tiefe Überzeugung von der Allgegenwärtigkeit Gottes in der Natur bekräftigt. Den meisten von uns ist Clara Schumann als Ehefrau von Robert Schumann bekannt, die insbesondere durch ihre detaillierten Tagebuchaufzeichnungen zu einer besonders wichtigen Chronistin ihrer Zeit geworden ist. Den wenigsten von uns ist sie jedoch als Komponistin oder Künstlerin vertraut. Darum möchte ich die Chance nutzen, Ihnen diese beeindruckende Frau ein wenig näher vorzustellen. Clara Schumann ist der Prototyp einer modernen und erfolgreichen Karrierefrau und doch lebte sie in einer Zeit, in der das für eine Frau ganz und gar nicht selbstverständlich war. Als Interpretinnen wurden sie akzeptiert und gefeiert, als Komponistinnen dagegen hatten es Frauen im 19. Jahrhundert sehr schwer. Clara Schumann war Komponistin, Klavierpädagogin und eine der gefeiertsten Pianistinnen ihrer Zeit. Ihr Vater Friedrich Wieck gab ihr Klavierunterricht. Als Wunderkind debütierte sie mit 9 Jahren im Leipziger Gewandhaus. Sie spielte vor Goethe, Paganini oder Chopin, konzertierte vierhändig mit Franz Liszt und wurde von Felix Mendelssohn Bartholdy gefördert. Louis Spohr, der spätere Widmungsträger des Klavierkonzerts, berichtete 1831, da war Clara gerade mal 12 Jahre alt, beeindruckt über einen ihrer Auftritte: Ihre Fertigkeit ist von der Art, dass sie das Schwerste, was für das Instrument geschrieben ist, mit einer Sicherheit und Leichtigkeit überwindet, wie man dies nur bei den größten jetzt lebenden Virtuosen antrifft. Schon früh begann Clara, insbesondere für eigene Konzertauftritte zu komponieren, anspruchsvolle, virtuose Werke mit weitgriffigen Akkorden und waghalsigen Sprüngen. 1834 hatte sie mit 14 Jahren eine so große Meisterschaft erreicht, dass sie einen von technischen Höchstschwierigkeiten gespickten Satz für Klavier und Orchester entwarf, der später auf Anregung von Robert Schumann, der ihr auch bei der Orchestrierung behilflich war, zum dritten Satz ihres ersten und einzigen Klavierkonzerts geworden ist. Ihrem späteren Ehemann Robert Schumann war Clara bereits mit 8 Jahren begegnet, als er Unterricht bei ihrem Vater nahm. In künstlerischen Fragen wurde er schnell zu ihrem Mentor, den sie auch über die Anfänge ihres Klavierkonzerts in Briefen auf dem Laufenden hielt. So schrieb sie: »Sie werden jetzt sicher vor sich hinkichern, aber es ist wahr, ich habe die Partitur abgeschlossen. Ich habe alles selbst geschrieben und innerhalb von 2 Tagen fertiggestellt. Ich habe angefangen, das Konzert zu orchestrieren, aber es ist noch nicht übertragen und ich habe das Tutti ein wenig verändert.« Erst später entstanden dann der langsame Mittelsatz, eine zarte Romanze zwischen Klavier und Violoncello und der majestätische erste Satz, die das Konzert komplettierten. Der langsame Satz ist eine große Liebeserklärung, jedoch zu der Zeit noch nicht an Robert Schumann. »Mein Gedanke steht nur noch nach Braunschweig, denn du musst wissen, dass ich verliebt bin. Doch das ist keine vorübergehende, sondern eine beständige Liebe«, schrieb die damals 15-Jährige im Januar 1835 ihrer Stiefmutter Clementine Wieck. Der Gegenstand ihrer Liebe, so bekannte Clara, war Theodor Müller, der damals 32-jährige Cellist des Müller-Quartetts. Die Romanze für Klavier und Violoncello, die zum Mittelsatz ihres Klavierkonzerts wurde, entwarf Clara nach ihrer Abreise aus Braunschweig noch ganz vom Zaubercello des Theodor, wie sie schrieb, erfüllt. Der eigentliche erste Satz, das Klavierkonzert wurde also gleichsam rückwärts komponiert, wurde dann erst kurz vor der Uraufführung fertiggestellt. Durch einige formale Freiheiten und auch die Idee, alle Sätze durch komponierte Übergänge miteinander zu verbinden, entsteht ein nahezu rhapsodischer, fantasieartiger Höreindruck. Dass der Mittelsatz nur 2 Soloinstrumenten vorbehalten bleibt, ist zwar ungewöhnlich, zur Zeit der Entstehung des Klavierkonzerts aber durchaus übliche Aufführungspraxis, denn ein nicht zur Verfügung stehendes Orchester wurde, je nach Bedarf, ganz pragmatisch durch ein Klavier- oder Streichquintett ersetzt. Clara brachte ihr Klavierkonzert als Solistin unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy am 9. November 1835 im Leipziger Gewandhaus zur Uraufführung. Und manch eine Kritik zeigt, wie wenig man zur damaligen Zeit mit einer komponierenden Frau anzufangen wusste. Ihr Kompositionsstil wurde mit seinen rhythmischen Freiheiten und plötzlichen Tonartwechseln von ihren Zeitgenossen als durchaus abenteuerlich empfunden, war sie damit doch dem vorherrschenden romantischen Klangideal einen Schritt voraus. So konstatierte ein Rezensent, der den harmonischen Verlauf des Werks als völliges Chaos empfand, dass dies doch kaum verwunderlich wäre, da Frauen ja doch launische Wesen seien. Karl Ferdinand Becker dagegen war von den Vorzügen und der Qualität überaus angetan und schrieb 1837 in der Neuen Zeitschrift für Musik: »Hier wird man auf eine eigene Art überrascht, denn der Laie, der Kenner und der Virtuos wird auf gleiche Weise von dem Werke angezogen, und fände sich nicht auf dem Titel der Name der Komponistin oder hörte man das Werk ohne den Schöpfer zu kennen, nie würde man dem Gedanken Raum geben, es sei von einer Dame geschrieben.« Es sollte Clara Schumanns einziges Klavierkonzert bleiben. Nach ihrer Hochzeit 1840 setzte sie alles daran, ihren Beruf und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen, was ihr dank ihrer großen Begabung und ihrer eisernen Disziplin gelang. Ihre Ehe war nicht unkompliziert. Sie musste 8 Kinder großziehen und sich um den zunehmend gesundheitlich labilen Schumann kümmern. Dennoch fühlte sie sich an erster Stelle immer als Künstlerin. Mit den Gagen ihrer Konzerte und Tourneen sicherte sie den Lebensunterhalt der Familie und hielt ihrem überaus geliebten Robert, der sie allerdings lieber zu Hause an seiner Seite als auf dem Konzertpodium sah, den Rücken frei. Als Clara Schumann dann im Alter von 36 Jahren Witwe wurde, musste sie fortan allein für ihre Familie sorgen. Sie startete karrieremäßig noch einmal durch und konzertierte in ganz Europa vor ausverkauften Häusern. Die Ausübung der Kunst ist ja ein großer Teil meines Ichs. Es ist mir die Luft, in der ich atme, so schrieb sie. Zeitlich dicht gedrängte Tourneen führten sie durch die deutschen Länder, England, Irland, Schottland, Holland, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Ungarn, Böhmen und Russland. So schwer sich Robert Schumann mit der Konzertkarriere seiner Frau tat, so sehr ermutigte er Clara Zeit seines Lebens, mehr zu komponieren und schrieb sogar: »Ich bin oft beunruhigt darüber, wie viele tiefgreifende Ideen verloren gehen, weil sie nicht regelmäßig die Möglichkeit bekommt, daran zu arbeiten.« Clara selbst war sich jedoch ihrer schwierigen Rolle sehr bewusst und notierte in ihrem Tagebuch: »Ich habe einmal geglaubt, ich hätte kreatives Talent, aber ich habe die Idee aufgegeben. Eine Frau darf nicht danach streben, zu komponieren. Es hat noch nie eine gegeben, die dazu in der Lage war. Sollte ich etwa annehmen, diejenige zu sein, die das könnte?« Nun, nicht zuletzt ihr Klavierkonzert beweist, dass sie es sehr wohl konnte. César Franck schließlich zählt gewiss zu den eigenwilligsten und ungewöhnlichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, hat doch der im belgischen Lüttich geborene Komponist in seinen Werken zu ganz individuellen Lösungen gefunden, die sich harmonisch und formal von allen Vorbildern absetzten und auch später keine Fortsetzung fanden. Die daraus resultierende Sonderstellung seiner Musik fasziniert und findet zu Recht immer mehr Aufmerksamkeit. Obgleich er als Komponist ein Spätentwickler war, die Werke, die ihm internationale Geltung verschafften, sind alle erst in seinem letzten Lebensdrittel entstanden, hat er die französische Musikgeschichte wie kaum ein anderer beeinflusst, unterrichtete er doch seit 1872 mit großer Leidenschaft am Pariser Konservatorium im Fach Orgel und Improvisation eine ganze Generation französischer Komponisten und wurde von seinen Schülern, darunter Ernest Chausson, Henri Duparc, Claude Debussy und Vincent d'Indy, zutiefst verehrt. Bis zum Anfang der 1870er Jahre schrieb César Franck in der Hauptsache liturgische Gebrauchsmusik, er schien endlos Zeit zu haben. Seine entscheidenden Orchesterwerke sind alle nach 1876 entstanden. 4 sinfonische Dichtungen, seine sinfonischen Variationen und allem voran seine Sinfonie in D-Moll. Bei César Franck war alles Gefühl und beinahe nichts reine Vernunft, resümierte Romain Rolland 1908, sei er doch ein Mystiker gewesen, dem der Zeitgeist verschlossen geblieben wäre. Franck dagegen glaubte unbeirrt an seine Werke und ließ sich auch nicht durch Misserfolge erschüttern. Oftmals als lebensferner Träumer beschrieben, konnte er eine überraschende Beharrlichkeit entwickeln, der allein es zu verdanken war, dass seine zwischen 1886 und 1888 komponierte D-Moll-Sinfonie überhaupt den Konzertsaal erobern konnte. Trotz seines herausragenden Rufes als Lehrer und Organist wurde Franck als Komponist kaum wahrgenommen, denn wenn man in Paris Erfolg haben wollte, das haben wir nun schon öfter gehört, musste man Opern und keine Sinfonien schreiben. Gegen großen Widerstand kam es dann am 17. Februar 1889 zur Uraufführung, die in einem Desaster endete. Kollegen sparten nicht mit Spott, Gounod etwa nannte die Sinfonie die Bestätigung einer Unfähigkeit, während Ambroise Thomas sich über die eigenwilligen Modulationen einfach nur lustig machte. Es war aber nicht nur die reiche und kühne Harmonik, sondern auch die ungewöhnliche Form, die auf kollektives Unverständnis stieß. Statt der üblichen 4 Sätze kommt sie mir nur mit 3 daher. Zudem wird das eigentlich fehlende Scherzo in den langsamen Satz integriert. Und schließlich war es auch die Konzeption der Themen, die auf komplexe Weise die Sätze miteinander verklammern und den inneren Zusammenhalt des Werkes verstärken, die für Irritation sorgte. César Franck selbst vermochte die harsche Kritik der Kollegen nicht zu erschüttern und er resümierte nach der missratenen Premiere seines größten Werkes heiter: »Welch herrlicher Wohlklang und welche Aufnahme!« Heute ist der Blick ein anderer und Francks Sinfonie zählt mit ihrer Größe und Eleganz, ihrer Mischung aus an Beethovens Werk geschulter deutscher Strenge mit französischem Esprit zu den bedeutendsten sinfonischen Werken, die Frankreich hervorgebracht hat. Unter der Leitung unseres Generalmusikdirektors Ingo Martin Stadtmüller erleben Sie mit dem französischen Pianisten David Kadouch einen vielfach ausgezeichneten Künstler, der bereits als 13-Jähriger zusammen mit dem legendären Isaac Perlman in New York auf der Bühne stand. Ein Karrierestart also, der doch ein wenig an Clara Schumann denken lässt.